Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einen wunderbaren Gast, einen kompetenten Kenner mit breiter Erfahrung und für seine Stabilität bekannt. Eine Brücke braucht stabile Pfeiler. Sie braucht sie an beiden Ufern des Flusses. Das gilt auch für die Brücke als politische Metapher. Das gilt für Verbindungen, sei es aufgrund historischer Erfahrungen, gemeinsamer Überzeugungen oder Interessen. Lange gab es keinen Zweifel an der Verlässlichkeit der Atlantikbrücke zwischen Europa und den USA. Beide Kontinente haben eine gemeinsame Geschichte. In zwei Weltkriegen war Amerikas Beitrag entscheidend für die Niederringung des mörderischen Regimes und den Wiederaufbau Europas. Die Schutzgarantie auch im Kalten Krieg stand nicht in Frage. Unschätzbar die Begegnungen auf allen Ebenen, Schüler- und Studentenaustausch, kulturelle Impulse, Handelsbeziehungen, wissenschaftliche Zusammenarbeit, technische Innovation. Auch ich war in einem Austauschprogramm. Natürlich gab es auch Friktionen, aber das war Familienkram, Bruderzwist auf hohem Niveau. Die Basis trug. Hüben wie drüben war das Staatsziel die offene Gesellschaft. Und die war nicht gnädiges Gewähren von oben, sondern freie Entfaltung von unten. Natürlich galt immer schon America first. Das gilt in jedem Land der Welt. Jede Regierung hat die Pflicht, die Interessen der eigenen Bevölkerung zu wahren, ihren Nutzen zu mehren und Schaden von ihr abzuwenden. Das ist auch Inhalt des deutschen Amtseides. Aber plötzlich wurde diese Maxime zum Kampfbegriff. Der seltsame Mann im Weißen Haus sah die Welt nur noch durch die Schießscharte. Internationale Verträge hatten nur noch den Papierwert, auf dem sie standen. Elementare Werte wurden verramscht. Die Lüge war nicht mehr Fauxpas, sondern akzeptierte Methode zur rücksichtslosen Durchsetzung. Der Starke war nicht mehr zum Schutz der Schwachen, er war es auf deren Kosten. Vielleicht ist das Trump-Ereignis nur eine Episode. Das ist keinesfalls ausgemacht. Er hat viele Anhänger, genug, um ins Rückspiel zu gehen. Und ganz sicher war Trump mehr als Trump. Die internationalen Beziehungen stehen auch ohne ihn unter Stress. Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit erscheinen vielen Emporkömmlingen der Macht als Ladenhüter. Kritik daran, dass definierte Grenzen und eine vertragsgesicherte Friedensordnung verletzt werden, gelten als Einmischung in innere Angelegenheiten. Ich verweise auf die Marginalisierung der UNO und die Schubumkehr im Rüstungswettlauf. Und nun Joe Biden. Er will für eine neue Führungsrolle Amerikas in Zukunft stehen. Seine Positionierung in der Klimadebatte könnte darauf hindeuten. Obama hatte sich einst im Dschungel mächtiger Interessen verheddert. Ob es eine Biden-Ära geben wird oder nur eine Fußnote, wird abzuwarten sein. Ganz sicher ist nur der Wandel. Die Welt sortiert sich neu. Die EU hat erkannt, dass sie auf eigenen Füßen stehen muss. Auch sie ist nicht etwa der homogene Block einer verschworenen Gemeinschaft. Die Atlantikbrücke ist immer noch stark. Die neue US-Administration sendet positive Signale. Aber wir wissen noch nicht, wie elastisch die Brücke ist. Wir wissen nicht, ob sie auf die Plattentektonik der Supermächte dynamisch reagiert und zu ihr agieren versteht. Wir hoffen, dass die Brücke nicht nur Konstrukt einer historischen Situation war. Wir wünschen, dass sie lebendig pulsiert. 100 Tage Joe Biden erlauben noch keine gesicherte Bilanz. Aber unsere ersten Fragen kann ein Kenner mit klarem Blick und klarem Urteil sicher schon beantworten. Er freut sich, dass die Umgangsformen der Diplomatie sich wieder zivilisiert haben. Ich begrüße herzlich Herrn Sigmar Gabriel, den gewesenen Bundesaußenminister und Vizekanzler der Republik, der bereits tiefe Spuren hinterlassen hat. Heute begrüße ich ihn besonders als Vorsitzender der Atlantikbrücke e.V. Ob Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder der begrenzten Unmöglichkeiten ist, werden wir nach dem Gespräch mit ihm besser verstehen. Ganz sicher werden wir klüger sein, als wir es jetzt sind. Dafür vorauseilenden Dank. Ich übergebe an Herrn Hirz, der das Gespräch moderieren wird. Er war Programmchef bei Phoenix, dem Sender, der die Gebühren rechtfertigt. Auch er weiß, wie man einen guten Job macht. Bitte übernehmen Sie, ich schalte auf Empfang.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und herzlich willkommen, Herr Gabriel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Gabriel, im US-Wahlkampf wurde Joe Biden ja von Trump so ein bisschen als Sleepy Joe verspottet, also als verschlafener Joe. Jetzt sind die ersten 100 Tage im Amt um und da muss man doch sagen, der Mann hat ein rasantes Tempo vorgelegt, oder?
Ja, das kann man wirklich sagen. Er hat in den ersten 100 Tagen insbesondere die amerikanische Außenpolitik, aber auch die Innenpolitik dramatisch verändert, hat seine Wahlversprechen eingehalten und ist wirklich dabei, die Vereinigten Staaten ins 21. Jahrhundert zu führen, was Donald Trump ja verhindern wollte. Der war ja eher der Verlockung unterlegen, den Menschen vorzumachen, man könne zurück in den Nationalstaat des 20. Jahrhunderts. Ich finde jedenfalls die Bilanz nach 100 Tagen wirklich beeindruckend.
Warum legt dieser Mann, der ja schon ein fortgeschrittenes Alter hat, dieses Tempo vor? Weil er in 2 Jahren vielleicht auch im Kongress, wo er ja im Augenblick in beiden Kammern noch eine Mehrheit hat, diese Mehrheit verlieren wird? Also nutzt er jetzt dieses Zeitfenster, um Pflöcke einzuschlagen?
Ja, zuallererst mal, weil so viel liegen geblieben ist und weil die Vereinigten Staaten in den 4 Jahren davor wirklich international zu einem Problemland geworden sind. Viele Länder der Erde, viele Menschen schauen ja auch skeptisch auf die USA, selbst nach der letzten Präsidentschaftswahl, weil die Frage besteht, na, ist das jetzt nur sozusagen, ist Biden vielleicht nur ein Übergangskandidat und danach kommt Trump zurück? Also verändern die USA wirklich ihre Politik nochmal? Und ich glaube, dieser Veränderungsdruck zu zeigen, dass die USA zurück sind als ernstzunehmender Partner in der Weltpolitik, ich glaube, das ist der Grund für das hohe Tempo. Und er hat natürlich noch einen großen Vorteil. Er hat wirklich eine Gruppe von erfahrenen Politikerinnen und Politikern mitgenommen. Das ist vielleicht der größte Unterschied zu Obama. Obama war ein Einzelspieler. Biden ist ein Teamspieler. Er hat ein wirklich starkes Regierungsteam gebildet, die vom ersten Tag an handlungsfähig gewesen sind. Das finde ich ist bemerkenswert.
Er hat ja mit einer ganz ungewöhnlich erfolgreichen Impfstrategie gepunktet. Er hat ein gewaltiges Corona-Hilfspaket aufgelegt mit 1,9 Billionen US-Dollar, hat ein gigantisches Infrastrukturprogramm aufgelegt. Da setzt er ja vor allem innenpolitische Akzente. Zielt das auch darauf, die tief gespaltene amerikanische Nation wieder zu einen?
Ja, seine Erfahrung ist ja, und das haben wir alle ja auch gesehen, dass ein Teil der Bürgerinnen und Bürger der USA einfach den Eindruck hatte, dass die politischen und die wirtschaftlichen und auch die medialen Eliten des Landes sie vergessen hat. Ich selber bin mal nach West Virginia gereist. Das war 83 Jahre lang ein demokratisch dominierter Staat und ging dann mit einem riesen Vorsprung an Trump. Und was man vorfand, war einfach eine unglaubliche Enttäuschung darüber, dass die Eliten Washingtons, aber auch sozusagen der West- und der Ostküste, das Leben dort letztlich gar nicht kannte und auch zu missachten schien. Und was Biden jetzt versucht, ist, ein paar Dinge zusammenzufügen. Dieses große Programm, das er jetzt aufgelegt hat, soll ja einerseits die wirklich vernachlässigte Infrastruktur der USA in Ordnung bringen, zweitens es verbinden mit Klimaschutzzielen und drittens vor allen Dingen auch Arbeitsplätze in die Regionen zu bringen, die sich vergessen und vernachlässigt fühlen. Und davon gibt es leider eine ganze Menge. Und er muss ja versuchen, dieses Land wieder zusammenzufügen. Und das in der Tat ist sein großes innenpolitisches Thema. Darauf setzt er seine ganze Kraft und er verlässt sich eben in der Außenpolitik auch stark auf seinen erfahrenen Außenminister Tony Blinken, der übrigens ein guter Kenner Europas ist. Aber Biden schaut sehr auf die amerikanische Innenpolitik. Die Gesellschaft ist so tief gespalten. Daran wird er letztlich gemessen in seiner Präsidentschaft, ob es ihm gelingt, hier Brücken zu bauen.
Wie sind denn Ihre Informationen über die aktuelle Stimmungslage in den USA? Ist inzwischen von der großen Mehrheit der Bevölkerung dieser Wechsel im Weißen Haus akzeptiert worden, also auch von diesen erbitterten Gegnern, die Biden im Wahlkampf gehabt hat?
Ja, von den erbitterten Gegnern sicher nicht. Er hat gute, sehr gute Umfrageergebnisse. Das wird ja dann immer verglichen mit den Umfragen früherer Präsidenten. Aber natürlich ist die Spaltung im Land nicht weg. Und wenn Sie die beseitigen wollen, dann gilt natürlich das Sprichwort "It needs two to tango". Das heißt, Sie brauchen auch jemanden, der mitmacht. Und die Republikanische Partei ist derzeit eher dabei, den radikalisierten Kurs von Donald Trump fortsetzen zu wollen. Trump spielt ja in der Republikanischen Partei nach wie vor die dominierende Rolle. Und offensichtlich gibt es dort die Einschätzung, dass man mehr gewinnen könne, wenn man diese Radikalisierung in der Gesellschaft beibehält. Denn natürlich haben auch die Republikaner gesehen, dass sie zwar verloren haben am Ende, aber dass sie eben einen gewaltigen Stimmenanteil auch hinter Trump vereinigen konnten. Und es gibt ja für die Republikaner im Grunde zwei Alternativen, das fortzusetzen. Dann heißt das aber Polarisierung im Land, durchgehend bis zur nächsten Wahl. Oder die andere Alternative ist zu schauen, gibt es eigentlich auch für eine Mitte-Rechts-Partei in den USA Möglichkeiten, neue Wählerstimmen zu generieren, ohne das Land dabei sozusagen schlecht zu reden und die Polarisierung voranzubringen. Es ist ja keineswegs so, dass beispielsweise lateinamerikanische Einwandererfamilien automatisch progressiv wählen. Ganz im Gegenteil, dort sind traditionelle Familienstrukturen, auch Religiosität sehr verbreitet. Und natürlich gibt es zu Recht auch die Einschätzung bei einigen Republikanern, dass die Modernisierung der Partei eigentlich auf diese Einwohnerinnen und Einwohner der USA ausgerichtet sein muss, weil es nicht mehr so ganz lange dauert, bis die Mehrzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner eben keine europäischen Wurzeln mehr hat, nicht mehr sozusagen weiße Männer und Frauen sind, die um ihren Status fürchten. Und dieser Streit in der Republikanischen Partei geht mindestens mal zur Zeit zugunsten von Trump aus und möglicherweise wird das so bleiben, bis die Midterm-Elections zeigen, wie die Amerikaner 2 Jahre nach der Biden-Regierung mit ihrem Land umgehen wollen.
Aber war nicht das Votum für Biden, dieses immer noch relativ knappe Votum für Biden gegen Trump, auch Ausdruck eines Wunsches der amerikanischen Gesellschaft, sich eben nicht zu radikalisieren? Auch in der Demokratischen Partei gibt es ja einen radikalen Flügel, dann eben auf der linken Seite, festgemacht an der Figur von Bernie Sanders zum Beispiel. Aber Biden ist ja jemand angetreten, so habe ich Sie auch in früheren Interviews verstanden, der stärker auf das Gemäßigte gesetzt hat und deswegen unterm Strich erfolgreich.
Das ist ganz gewiss so gewesen, aber gleichzeitig hat es eben mehr als 70 Millionen Wählerinnen und Wähler gegeben, mehr als bei der ersten Wahl, die dann für Trump gestimmt haben. Also in der Tat glaube ich auch, dass Biden eine, wenn Sie so wollen, Mitte-Position einnimmt. Jedenfalls war die Wahl keine Wahl von linksliberalen, progressiven oder der Linken in den USA. Ganz im Gegenteil, die Demokraten haben ja bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus sogar Stimmen verloren und Sitze verloren. Und ja, sie haben im Senat dazu gewonnen. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann hätten 40.000 Stimmen in 3, 4 Bundesstaaten ausgereicht, also zusammen 40.000, um zum Beispiel im Wahlmännerkollegium oder Wahlfrauenkollegium einen Patt zu erreichen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten da, als der Sturm auf Capitol Hill versucht wurde, dort drin eine Pattsituation gehabt. Da wäre Amerika an den Rand eines Bürgerkriegs geführt worden. Also das weiß Biden, dass es letztlich eine sehr ausgewogene und balancierte Wahl bei ihm war und dass man nicht davon ausgehen kann, dass jetzt sozusagen eine linke Regierung in den USA dran ist. Was man allerdings auch sagen muss, ist, Biden hat offensiv als erster Präsident der Vereinigten Staaten zum Beispiel Klimaschutz zu seinem Thema gemacht. Obama war auch da bereit, das Abkommen zu unterschreiben, aber er hat nicht Wahlkampf mit dem Thema gemacht. Biden hat das getan. Er hat auch offen gesagt, dass er einen Teil der Finanzierung seiner großen Infrastrukturprogramme durch Steuererhöhungen für Besserverdienende herbeiführen will. Das ist ein Thema, das in den USA außerordentlich unpopulär ist. Und trotzdem hat das jedenfalls die Menschen nicht davon abgehalten, ihn zu wählen. Wenn man sich daran erinnert, diejenigen, für die die Pandemiebekämpfung im Mittelpunkt stand, haben einen großen Teil Joe Biden gewählt. Diejenigen, für die die wirtschaftliche Erholung im Mittelpunkt stand und auch die Sorge um Statusverlust, haben Donald Trump gewählt. Das Land ist inhaltlich und personell gespalten. Und deswegen versucht Biden eben mit einer Politik, die versuchen soll, die Dinge zusammenzufügen, also Klimaschutz, Modernisierung der USA und Jobs in den Regionen, in denen sich Menschen zurückgelassen fühlen, das Land zu einen. Und man kann nur hoffen, dass die Grand Old Party, so werden die Republikaner ja genannt, dass die sich wirklich als Partei entwickeln, die jedenfalls nicht zu Lasten der Einheit Amerikas Politik machen wollen. Zurzeit tun sie das leider.
Ist Biden ja innenpolitisch und sozialpolitisch gewissermaßen zum Erfolg verdammt. Mit Spannung ist ja der Auftritt Joe Bidens bei der Münchner Sicherheitskonferenz beobachtet worden. Und da war sein Signal ja, Amerika ist zurück, das transatlantische Bündnis ist zurück. Ist das eigentlich eine Haltung, ist das eine Position, die die amerikanische Bevölkerung in ihrer Mehrheit wirklich interessiert? Also kann man damit innenpolitisch in den USA punkten? Oder ist das einfach ein Verantwortungsbewusstsein, das Biden gesehen hat, dass er sagte, auch wenn es meine Landsleute nicht ganz so interessiert, aber das ist einfach für Wohl und Wehe der gesamten Welt von Bedeutung.
Ich komme nochmal zurück auf meinen Besuch bei den Trump-Unterstützern in West Virginia. Die habe ich damals gefragt, sag mal, ihr seid so freundlich zu uns Deutschen, ihr redet so gut über uns. Wie ist das denn eigentlich, euer Präsident, der kritisiert die Deutschen und Europa und die NATO? Und deren Antwort war, ach, das ist doch alles Unsinn. Das sind erfundene Meldungen der linken Medien. Wir sind und unser Präsident sind stolz auf unsere Alliierten, auf die NATO. Deutschland ist unser wichtigster Verbündeter. Was will ich damit sagen? Ich glaube schon, dass es relativ tief verankert ist, dass das Bündnis mit den Europäern und den Deutschen ein Erfolg amerikanischer Politik nach dem Zweiten Weltkrieg war. Trotzdem ist natürlich die Außenpolitik genauso wenig wie in Deutschland oder in anderen Ländern im Mittelpunkt des Alltagsinteresses. Kein Wahlkampf, also ich kenne kein Land, in dem ein Wahlkampf über Außenpolitik entscheidend ist. Aber ich glaube, so wie bei uns, wie in Europa und in den USA, merken die Menschen, dass die Welt sich dramatisch verändert. Und die Amerikaner merken das natürlich vor allen Dingen daran, dass China diesen gewaltigen Aufstieg hat und dass sich die Machtachsen gerade verschoben haben. Der Atlantik ist eben nicht mehr wie in den letzten 600 Jahren seit der Entdeckung des Seewegs nach Amerika das Gravitationszentrum der Welt, sondern das ist gewechselt in den Indopazifik. Da wird der größte Teil des Weltsozialprodukts erwirtschaftet. Dort leben die meisten Menschen. Da gibt es inzwischen die meisten Nuklearstaaten. Also ich glaube, da gilt Tucholskys Satz, dass Menschen nicht alles so ganz genau wissen, aber das meiste ziemlich genau fühlen. Und einen Präsidenten zu haben, der wahrscheinlich der erfahrenste außenpolitische Präsident ist, den die USA seit langer, langer Zeit hatten. Biden war ja viele Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Senat. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die USA jemals einen Präsidenten hatten, der so viel Erfahrung in der Außenpolitik mitbrachte. Das wird schon ein Stück auch Vertrauen in ihn bringen. Und warum hat er sich den Europäern wieder zugewandt? Weil er weiß, dass im 21. Jahrhundert selbst das große Amerika ohne Alliierte nicht die Balance halten wird. Das war ja schon eher interessant, dass jemand wie Trump Allianzen letztlich egal waren. Denn die Wahrheit ist natürlich, dass der Machtmultiplikator der Vereinigten Staaten nach 1945 die Fähigkeit zur Bildung von Allianzen war. Weder die Sowjetunion noch Russland oder heute China haben ja Alliierte. Die haben Abhängige, ja, aber nicht Alliierte. Dieses Formieren von Allianzen, da ist NATO die stärkste, aber es gibt auch Allianzen im Indopazifik. Für Joe Biden wird dieses Quad-Format von Australien, Südkorea, Japan und die USA von riesiger Bedeutung sein. Sie werden auch versuchen, Indien, das immer ein bisschen schwierig war für die USA, dazu zu holen. Kamala Harris' Wahl zur Vizepräsidentin hat in Indien wegen ihrer teilweise Abstammung aus Indien zu großer Aufmerksamkeit geführt. Also diese Fähigkeit, Alliierte zu bilden, hat nichts mit Sentimentalität zu tun bei Biden oder einer besonderen Freundlichkeit uns gegenüber, sondern einfach das Wissen, dass auch die USA alliierte Partner brauchen, wenn sie die Balance in der Welt beibehalten und herstellen wollen. Und ich glaube, das ist das, was mit America is back gemeint war. Was nicht damit gemeint war, ist, dass Amerika zurück ist, so wie wir es die letzten Jahrzehnte kannten. Denn das Amerika kommt nicht wieder. Und da gibt es große Zustimmung in den USA über alle Parteien hinweg, dass Amerika sich aus den endlosen Kriegen zurückziehen soll, dass es seine Kraft konzentrieren soll, da, wo seine Interessen liegen. Und das ist der Indopazifik und nicht Europa und Afrika. Amerika wird weit weniger europäisch bleiben und immer mehr pazifisch werden. Obama hat das schon angekündigt. Sogar George W. Bush hat mal über Amerika als Pacific Nation gesprochen. Aber in der ganzen Zeit waren die Amerikaner doch immer noch in den alten Konflikten unterwegs. Mit Russland, im Nahen Osten, in Afghanistan. Ich glaube, wir werden mit Biden den ersten Präsidenten erleben, der wirklich geht. Das ist nicht immer angenehm für uns. Aber wir werden zum ersten Mal einen Präsidenten erleben, der ernst macht mit der Ankündigung von Obama, den Pivot to Asia zu beschreiben, Amerika als pazifische Nation wahrzunehmen und nicht mehr in gleicher Weise als transatlantische oder europäische Nation, wie das nach 1945 über Jahrzehnte der Fall war.
Da ist also etwas im Spiel, was wir Deutschen ja immer gerne ausblenden. Es ist eben auch ganz klare, knallharte Interessenpolitik, die Biden betreibt. Das ist ja etwas, was wir ungern hören. Wir haben es ja immer auf der Gefühlsebene.
Aber machen. Wir tun so, als hätten wir keine Interessen, aber das stimmt natürlich nicht. Ich meine, wir machen in einer Zeit, in der die Amerikaner in harter Konfrontation mit China liegen, machen wir Interessenpolitik und schließen ein Investitionsabkommen mit den Chinesen, weil wir wollen, dass deutsche und europäische Investitionen in China sicherer werden. Übrigens aus guten Gründen. Ich will das gar nicht kritisieren. Nur was wir meistens machen, ist, dass wir uns nicht trauen, öffentlich zu dem zu stehen, was wir machen, sondern wir verbergen das oft hinter so einem Wortschwall. In Wahrheit ist es so, wie mit allen Nationen, oftmals gelten Werte nach innen, wie in Frankreich und Großbritannien, aber nach außen geht es eben auch um Interessen. Und das ist oft schwierig, das in der Balance zu halten. Das ist gar nicht so einfach. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt in Deutschland ja auch so eine Stimmung, die sagt, jetzt aber Schluss mit der Zusammenarbeit mit der Türkei. Am besten, wir schmeißen die aus der NATO. Wer eine Sekunde darüber nachdenkt, dem wird schnell klar werden, dass als nächstes Herr Erdogan sich Atomwaffen beschaffen wird. Nur die Mitgliedschaft in der NATO hindert ihn daran. Ist es eigentlich unser Interesse, den nächsten unkalkulierbaren Nuklearstaat an der Grenze Europas zu bekommen? Nein. Und deswegen, was immer wir an Kritik würdig halten in der Türkei, tun wir gut daran, unsere Interessen in den Vordergrund zu stellen und nicht unsere Kinder mit dem nächsten unkalkulierbaren Nuklearstaat zu konfrontieren. Oder die Debatte um Flüchtlinge. Da gibt es ja ganz viele, ihr könnt doch nicht einfach dem Geld dafür geben, dass er die Flüchtlinge nicht übers Meer nach Griechenland lässt. Aber niemand ist bereit zu sagen, was das bedeutet, wenn die Türkei hat 3,5, fast 4 Millionen Flüchtlinge, wir Deutschen viel wohlhabender. Bei uns hat das Land Kopf gestanden, als wir 1 Million hatten. Was nicht geht, ist zu sagen, lieber Erdogan, behalt mal das Dreifache an Flüchtlingen, was wir hatten, weil wir uns das nicht zutrauen. Aber wie du das bezahlst und wie du verhinderst, dass deine eigene Bevölkerung auf die Barrikaden geht, ist dein Problem. Also wir reden sehr ungern über unsere Interessen und das ist vielleicht etwas, was wir lernen müssen, das auch laut zu tun.
Das ist ja das, was von außen dann gerne ein bisschen als Heuchelei oder Bigotterie wahrgenommen wird. In Deutschland hat man ja den Eindruck, dass nach 4 unglaublich aufregenden Trump-Jahren, die so als eine bizarre Verirrung gesehen werden, jetzt mit Joe Biden wieder alles irgendwie in Ruhe und Frieden ist und wir eigentlich so weitermachen können wie bisher. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein anstrengungsloses Zurück wird es ja nicht geben zu den deutsch-amerikanischen Verhältnissen, zum transatlantischen Verhältnis. Sie haben ja gerade davon gesprochen, der Blick wendet sich stärker dem Pazifik zu, wenn man in Washington sitzt. Wie schätzen Sie denn ein, dass die Deutschen eben so im Augenblick denken, sie können sich wieder zurücklehnen und entspannt zuschauen? Die Signale, die von Biden ausgegangen sind, also auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sind die aufgenommen worden? Also das war ja eigentlich eine Politik der geöffneten Arme, wo dann die Deutschen und die Europäer als Bündnispartner wieder ans Herz gedrückt werden sollten. Ist das entsprechend in der Reaktion dann auch gewürdigt worden oder hätte das ruhig ein bisschen mehr sein können?
Ich bin nicht so sicher, wer ist wir in diesem Fall. Was es ja leider in Deutschland überhaupt nicht gibt, ist eine Diskussion darüber, was sich eigentlich in der Welt tut, was das für Europa heißt und was das für uns bedeutet. Also der erste Schritt wäre ja mal, dass wir uns über unsere Rolle in der Welt im Klaren werden. Stattdessen diskutiert die Politik über alles Mögliche, was scheinbar wichtig ist, aber nicht darüber, welche gewaltige Transformation vor uns liegt. In der Geopolitik, dieser Wechsel der Handels- und der Machtachsen in der Indopazifik, im Klimawandel, wo wir eine totale Transformation unserer Industrie und unserer Konsumgesellschaft brauchen, die natürlich auch nicht konfliktfrei und nicht ohne Probleme am Arbeitsmarkt zu lösen sein wird, oder in der Digitalisierung, die ja einen Teil unseres Wertschöpfungsmodells auf den Kopf stellt, weil wir zwar die Produkte beherrschen, da sind wir die Besten der Welt, wir waren die Industrialisierer der Welt, haben 10, 15 goldene Jahre in der Globalisierung hinter uns, aber erstens können andere jetzt auch ganz gut Maschinen bauen, das Zweite ist, ein immer größerer Anteil der Wertschöpfung wechselt vom Produkt auf die Datenplattform und die beherrschen wir überhaupt nicht. Über all das reden wir nicht und das alles hat auch was mit internationaler Politik zu tun, mit der Veränderung der Machtstrukturen. Wir erleben ja sowas wie eine tektonische Plattenverschiebung in der internationalen Macht und leben eigentlich so in einer Art G0-Welt. Es gibt nicht G20 oder G7, es gibt keine Ordnungsmacht. Die Pax Americana ist sozusagen auch zu Ende. Es gibt auch keine Pax Sinica. Es ist eigentlich niemand da, der die Welt gerade ordnet. Und das ist natürlich eine unbequeme Situation. Und da gelten wir Europäer von außen gesehen als reich, aber schwach. Der Austritt Großbritanniens zum Beispiel ist für eine ganze Reihe von Staaten ein Beweis des Endes europäischer Dominanz gewesen. Wenn die Kameras aus sind, dann sagen die einem auch schon mal, guck mal hier, das ist doch ein Zeichen für euren Untergang, für eure Dekadenz. Ihr macht uns immer Vorschriften mit Menschenrechten und was nicht allem und ihr könnt nicht mal euren eigenen Laden zusammenhalten. Also der Blick von außen auf uns Europäer, auf uns Deutsche ist ein sehr kritischer. Nur wir selber glauben irgendwie, dass das alles weiterläuft. Und das kann sich als Riesenirrtum herausstellen. Denn in dieser G0-Welt wird man schnell rumgeschubst, wenn man selbst nicht sozusagen weiß, wie die eigene Rolle ist, mit wem man sich verbünden soll. Und das scheint mir ein bisschen zurzeit das Problem zu sein, dass darüber öffentlich eigentlich gar nicht debattiert wird. Wir reden über Gendersternchen und über Identitätsfragen und das mag alles seine Berechtigung haben. Aber wir stehen vor so gewaltigen Veränderungen, dass man nur erstaunt sein kann, dass keine der politischen Parteien das eigentlich macht. Die einzigen, die sozusagen einen Teilaspekt beleuchten, sind die Grünen mit dem Thema Klimaschutz. Das ist eine Menschheitsherausforderung, aber es ist eben nur ein Teil. Und was ist eigentlich los da mit unserem Land? Und da muss man sich Sorgen machen, weil, naja, die Deutschen möchten ja am liebsten so sein wie die Schweiz. Wirtschaftlich erfolgreich und politisch neutral. Das kann man machen, wenn man 8 Millionen Einwohner am Rande Europas hat. Aber wenn man über 80 Millionen im Zentrum hat, wenn man die größte Volkswirtschaft ist, das größte Land, dann ist alles, was bei uns unklar ist, bedeutet sozusagen Erdbeben bei unseren Nachbarn. Und deswegen wird es sehr darauf ankommen, dass die Deutschen sich ihrer Rolle im Klaren werden. Und die ist schwieriger und komplizierter, weil die Amerikaner nicht mehr für uns die Kohlen aus dem Feuer holen oder Kartoffeln aus dem Feuer holen. Also diese Debatte, die wäre eigentlich angebracht. Und es geht gar nicht darum, dass man auf alles schon eine Antwort hat, aber dass man sich überhaupt mal darüber im Klaren wird, dass die Welt, wie wir sie kannten nach dem Zweiten Weltkrieg, endgültig vorüber ist und dass unsere Rolle und die europäische eine andere werden muss, das wäre schon gut.
Aber diese Diskussion wird uns doch, wenn ich sie richtig verstehe, aufgezwungen werden. Nicht zuletzt auch im Laufe der Zeit von Joe Biden, der ja vermutlich auch eine Entscheidung fordert. Zum Beispiel bei der strategischen Ausrichtung in der Rivalität mit China. Der wird irgendwann doch auch sagen, ihr könnt nicht dauernd tolle Geschäfte mit den Chinesen machen und gleichzeitig den Schutz der amerikanischen Freunde in Anspruch nehmen. Also da wird es doch Punkte geben, wo dann eben eine Klarheit aus Washington an Berlin adressiert wird, die sehr ungemütlich werden wird.
Ja, das ist aber gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Dass Amerikaner und Deutsche und Europäer gelegentlich unterschiedliche Interessen haben, das ist nicht schlimm. Das hatten wir früher auch schon. Es wird jetzt viel über Nord Stream, die Erdgaspipeline, geredet. Das ist nicht die erste Pipeline, die Sanktionen durch die USA bekommt. Das erste war 1962 das Erdgasröhrengeschäft, später das Mannesmann-Röhrengeschäft. Wir haben immer wieder es geschafft, solche Konflikte zu lösen, wenn man sie benannt hat. Und wenn man sozusagen gesagt hat, wir haben unterschiedliche Interessen. Bei China ist das relativ klar. Für die Amerikaner ist China der große geostrategische Rivale. Da geht es nicht um Technologie oder so, sondern geht es um die Frage, wer hat die Vorherrschaft in der Welt? Für uns Europäer stellt sich diese Frage nicht, weil wir nie den Anspruch hatten, die Vorherrschaft in der Welt zu haben. Für uns ist China so eine Art Frenemy. Es ist ein Gegner, weil es eine Diktatur ist, und es ist ein wirtschaftlicher Partner, auf den wir angewiesen sind. Es ist Freund und Gegner zugleich. Deswegen sage ich Frenemy. Das war mit der alten Sowjetunion einfacher. Da war eine Grenze, wir waren die Guten, da waren die Bösen und naja, ökonomisch waren wir in Wahrheit überlegen. Das ist mit China anders. Und jetzt mit den Amerikanern über die Frage zu reden, wie ist die Strategie im Umgang mit Chinas? Kann es wirklich, wie Trump das wollte, Decoupling sein? Das ist für Europa und Deutschland wirtschaftlich unmöglich und wahrscheinlich auch international unmöglich. Wie will man ein 1,4 Milliarden Volk unter Hausarrest stellen? Das wird nicht funktionieren. Gleichzeitig kann man nicht einfach zusehen, wie die Chinesen gerade im Handel mit unfairen Praktiken agieren. Also ist ja sinnvoll, und das versucht Biden ja, dass Amerika, Europa, Südkorea, Japan, Neuseeland, Australien sozusagen eine gemeinsame Politik formulieren und die Chinesen zum Beispiel an den Verhandlungstisch der WTO bekommen. Denn so einfach ist das für China auch nicht, mit allen Ärger zu haben. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt in einer Region sind, wo sie umgeben von Freunden sind. Eher das Gegenteil ist der Fall. Und China hat auch Herausforderungen vor sich, in der Demografie zum Beispiel. Dauert es nicht lange, dann hat China ein gewaltiges Problem vor sich wegen der jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik. Also immer weniger Menschen müssen eine wachsende Zahl von Rentnerinnen und Rentnern finanzieren. Deswegen gibt es auch Gründe für China, an den Verhandlungstisch zu kommen. Das werden sie aber nur tun, wenn die demokratischen Industriestaaten eine gemeinsame Strategie verfolgen. Diese Strategie kann nach meiner Einschätzung nicht Decoupling heißen, sondern mindestens mal im ökonomischen Bereich Einbindung. Das heißt aber zugleich, dass man sich eingestehen muss, dass die demokratische Entwicklung Chinas nicht von uns erzwungen werden kann. Wir werden die Chinesen nicht durch welchen Druck auch immer dazu bringen, die Uiguren anders zu behandeln oder andere mit Menschenrechten umzugehen. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist, entweder Länder machen das aus sich selbst heraus, von außen jedenfalls kann man Demokratie nicht erzwingen. Das ist eine bittere Entscheidung, aber ich kann keinen anderen Weg erkennen, als wenigstens in bestimmten Bereichen die Verbindungen so zu stärken, dass zum Beispiel die Gefahr eines Krieges ausgeschlossen wird. Wir erleben in der chinesischen See, da sind einfach ein bisschen viel Kriegsschiffe unterwegs dort, dass rund um Taiwan auch ein militärischer Zusammenstoß nicht ausgeschlossen ist, nicht wenn man ihn beabsichtigt, sondern ein bisschen so wie im Ersten Weltkrieg, wenn man im Schlafwagen da reingerät. Wir brauchen dort in der Region Crisis Management. Da kann Europa eine Rolle spielen.
Weniger in der Taiwan-Frage.
Naja, in der Frage, welche Erfahrungen haben wir gemacht im Kalten Krieg in der Entwicklung von Mechanismen, dass die beiden Blöcke an der Grenze hier in Europa nicht aufeinander losgegangen sind. Das ging um Military-to-Military-Cooperation. Da gibt es so eine Vielzahl von Dingen, die bis hin in den KSZE-Prozess hinein versucht haben, den Konflikt nicht aus der Welt zu schaffen, aber ihn jedenfalls zivil zu halten. Und ich glaube, Ähnliches brauchen wir dort auch. Das erreicht Europa aber nicht, indem Deutschland da ein paar Fregatten hinschickt. Das, glaube ich, ist ziemlicher Unsinn. Aber diese Debatte international zu führen, da kann Europa einen Beitrag leisten. Wie ich übrigens finde, dass wir als Europäer in einer Situation, in der jetzt Indien ist, in der Corona-Pandemie wirklich mehr tun müssten. Ich weiß, bei uns ist auch der Impfstoff knapp, aber ich sage Ihnen, für die Zukunft der Welt und für die Frage, wer hört auf wen, wird es sehr entscheidend sein, wer steht eigentlich den ärmeren Regionen der Welt zur Seite in dieser Pandemie. Ist das nur China oder ist das auch Europa und der demokratische Westen? Und zurzeit überlassen wir dieses Feld komplett China, statt selbst, obwohl es bei uns auch schwierig ist, dort mit einzusteigen. Wir müssten medizinisches Gerät, Beatmungsgeräte und wenn es irgendwie geht, auch Impfstoffe dahin schicken. Das Land ist in einer unfassbar schwierigen Lage und nichts davon passiert. Also manchmal kann man an der Praxis sehen, wie wenig sich Europa darum bemüht, wirklich in der Welt eine Rolle zu spielen.
Das heißt, der Blick ist zu sehr nach innen gerichtet, ja, statt eben zu sehen, dass es auch außerhalb vitale Interessen gibt, die für die eigene Zukunftsfähigkeit von Bedeutung sind. Problematisch ist ja auch das Verhältnis zwischen Washington und Moskau. Also Biden und Putin kennen sich ja seit langem, sind ja beides auch Kinder des Kalten Krieges. Und beim Ukraine-Konflikt hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass sie mit Pokern da zwischen USA und Russland dieses Muster des Kalten Krieges wiederbeleben. Ist an der Vermutung, die es gibt, etwas dran, dass Putin mit Drohgebärden Biden so ein bisschen testen will, herausfordern will, wie weit kann man gehen? Und wie lässt sich der Konflikt entschärfen? Möglicherweise auch mit Hilfe der Europäer, möglicherweise auch mit Hilfe speziell der Deutschen.
Also ich habe kein Hobbyfreund. Ich kann die Psychologie Wladimir Putins nicht erklären. Es ist nur so, das kann man wohl sagen, die Russen machen es den Menschen schwer, die für Entspannung und Dialog sind. Dazu zähle ich mich auch. Und was so in letzter Zeit aus Moskau gekommen ist, da muss man schon ein ziemlich hartgesottener Optimist sein, um an die Möglichkeit von Entspannung und Dialogbereitschaft zu glauben. Das mal als Vorbemerkung vorweg. Das, was gegenüber der Ukraine passiert, ist natürlich eine Einschüchterung, vor allen Dingen erstmal der Ukraine. Und das Schlimmste, was uns Europäern passieren kann, dass wir wieder da landen, wo wir am Beginn des Konfliktes schon mal waren, nämlich in einer Situation, in der die Vereinigten Staaten die Absicht hatten, massiv auch schwere Waffen in die Ukraine zu bringen. Das ist damals letztlich eine militärische Eskalation durch das Einschreiten von Angela Merkel und François Hollande verhindert worden, die stellvertretend für Europa gesagt haben, jetzt verhandeln wir hier mal. Das ist die berühmten Minsker Verhandlungen. Die haben den Konflikt nicht gelöst, aber sie haben jedenfalls aus einem Konflikt in der Ukraine verhindert, dass das ein Konflikt um die Ukraine wird, der ganz schnell hätte viel mehr in Brand stecken können. Ein bisschen sind wir in der gleichen Situation. Aus meiner Einschätzung heraus ist Russland so schwach wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr. Helmut Schmidt hat mal gesagt, Russland, das sei wie Obervolta, bloß mit Atomraketen. Also sozusagen ein militärischer Koloss, aber wirtschaftlich ganz dünne Beinchen. Ich glaube, dass das Land in schwieriger Verfassung ist und dass natürlich ein Teil der Strategie immer wieder ist, sozusagen den Nationalismus zu schüren, damit diese Rally around the flag stattfindet, wo sich sozusagen alle hinter dem Führer der Nation verbinden. Ich habe Zweifel, ob das immer noch funktioniert. Das ging bei der Krim. Den Konflikt um die Ukraine haben viele Russen satt, einfach weil es viel zu viele menschliche Bindungen, Familienbindungen zwischen Russen und Ukrainern und umgekehrt gibt. Trotzdem gibt es diese Drohgebärden dort. Meine einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass dieses Treffen zustande kommt, das Biden Putin ja angeboten hat. Das ist ja kein Geheimnis, dass über Helsinki geredet wird. Das ist ja ein bedeutungsvoller Name. Der ganze KSZE-Projekt, das ganze KSZE-Programm ist mit Helsinki verbunden. Das wäre mal der erste Schritt, dass die beiden nicht nur am Telefon miteinander reden. Und ich finde, es wäre jetzt auch eine Möglichkeit, in Absprache mit den Amerikanern, vielleicht auch mit unterschiedlichen Rollen, als Europäer Angebote zum Dialog zu machen. Ich bin dezidiert gegen eine deutsche Russlandpolitik, weil das bei unseren osteuropäischen Nachbarn unangenehme Erinnerungen wachruft. Das glaube ich.
Nachvollziehbar.
Ja, genau. Geografie und Geschichte bestimmt einfach den Blick der Völker in die Gegenwart. Und deswegen wäre ich dafür, dass Deutschland sich innerhalb Europas stark macht dafür, eine solche Dialog- und Entspannungsoffensive zu starten, die man ja in Absprache mit den Amerikanern starten kann. So wie das Willy Brandt und Egon Bahr ja auch nicht ohne Gespräche mit Kissinger und anderen getan haben. Das, glaube ich, wäre jetzt an der Zeit, denn Russland ist, wie gesagt, aus meiner Sicht in einer richtigen wirtschaftlichen und sozialen Schwächephase. Und jetzt kann man auf zweierlei Arten damit reagieren. Zu hoffen, dass man sie in die Knie zwingt, das, glaube ich, wird nicht gelingen. Es gibt wenige Völker, die so leidensfähig sind wie die Russen. Es ist auch letztlich zynisch, so vorzugehen. Oder eben zu sagen, komm Leute, lasst uns mal überlegen, ob wir nicht gemeinsame Interessen haben. In gar keinem Fall würde ich weiter der Entwicklung Vorschub leisten, die Russland in die Arme der Chinesen treibt. Ich darf mal daran erinnern, Richard Nixon und Henry Kissinger sind zu Mao Zedong gefahren, nicht weil die gedacht haben, dass sie dort die Demokratie organisieren können, sondern nur um eins zu verhindern, dass das kommunistische China mit der kommunistischen Sowjetunion zusammenfindet. Das nannte man damals Grand Strategy, sozusagen ein Keil dazwischen zu fahren und zu sagen, besser wir arbeiten mit den Chinesen ökonomisch zusammen, als dass diese beiden kommunistischen Blöcke zusammenfinden. Warum sollen wir eigentlich heute die Russen in die Arme der Chinesen treiben? Warum sollen wir nicht versuchen, sozusagen irgendwie einen neuen Anlauf zu finden für einen neuen Prozess für Dialog und Entspannungsfähigkeit in Europa?
Das heißt, wir müssen weiter unglaublich wachsam sein. Wir müssen den Blick stärker nach außen richten. Und Sie haben uns ein bisschen beruhigt mit dem Hinweis auf die große außenpolitische Erfahrung und die Umsicht von Biden, aber auch von seinem erfahrenen Außenminister Blinken. Herr Gabriel, ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie in dieser schwierigen Welt, in dieser sehr unordentlich gewordenen Welt, ein bisschen uns den Überblick gegeben haben, die Dinge eingeordnet haben. Ich bedanke mich, wie gesagt, sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles Gute. Tschüss.
Reinhören. Der Podcast